Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Munirajasa Sunanto Sagamokkhadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Ja, gestern sind wir mit zumindest unseren Erklärungen bis zur Schwelle gekommen, haben schon ein bisschen reingerochen, was da noch auf uns warten könnte. Ja, und wir hatten ja davor ziemlich ausführlich besprochen, was wir an Vorbereitung auch machen können, um überhaupt einmal an diese Schwelle zu kommen, aber dann eben vielleicht auch über die Schwelle drüber schreiten können. Und da haben wir gestern nochmal ausführlich drüber gesprochen, wie wichtig es ist, unsere Hindernisse zumindest einmal zeitweilig zu überwinden. Und in dem Zusammenhang ist natürlich die Lehrrede von der liebenden Güte eine ideale Anweisung, ein ideales Fahrzeug, um uns auf der einen Seite total gut vorzubereiten für die Meditation und auf der anderen Seite eben auch vielleicht mit dieser Gesinnung, mit dieser Haltung, mit dieser Atmosphäre, mit dieser Lockerheit, da eben diesen Schwellenübergang zu gestalten. Ich fand auch diesen Text nochmal total inspirierend, den wir heute mit euch geteilt haben. Das ist nochmal so auch ein bisschen eine andere Art von Metta, wo ganz, ganz viel Weisheit auch enthalten ist und ganz, ganz viel Nachsicht und Mitgefühl und Toleranz für uns Menschen, weil wir eben oft dazu neigen, vor allem uns selbst auch immer wieder runterzumachen und zu kritisieren. Und da findet vielleicht sogar oft das meiste Hindernismachen auch statt, dass man sich selber immer wieder so, ich weiß auch nicht, warum man das macht, so klein macht oder so tadelt und selber so kritisiert. Klar, manchmal ist natürlich auch das eine oder andere notwendig, dass wir so uns noch mal ein bisschen mehr bemühen oder ein bisschen noch mal neu orientieren, ausrichten und vielleicht noch mal einen neuen Schluss fassen. Das ist klar, aber oft ist es auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, und die Metta-Sutta ist natürlich auch eine Lehrrede, die uns vor allem auch darin unterstützen soll, diese Selbstliebe auch einmal zu entfalten. Und vor allem auch im Hinblick auf diese meditativen Vertiefungen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da auch in uns praktisch so ein, ich möchte es fast sagen, so ein Feld schaffen, das dann eben auch geeignet ist, dass wir dann auch tiefer gehen können. Wenn da so ein widerspenstiges Feld ist oder so ein kritisches Feld ist oder so ein begehrliches Feld auch ist, dann ist es eben nicht möglich. Und da vielleicht nochmal sich da dran zu erinnern, sodass Metta nicht nur am Anfang vor jeder Meditation praktiziert werden soll, sondern eben auch im Hinblick auf eine vertiefte Praxis auch praktiziert werden soll. Und es ist ganz interessant, Metta ist dann auch ein Zugang, so hatte ich es gestern auch erklärt, wir haben in unserer Tradition drei Zugänge, ist die Atembetrachtung, die Metta und die Stück für Stück oder der Metta-Scan. Und letztendlich, was wichtig ist, vielleicht nochmal für die eigene Praxis, diese drei Formen der Meditation wirken total ergänzend und total gegenseitig unterstützend zusammen. Also darum hat Ayakema ja dieses Lehrgebäude auch auf die Art und Weise gelehrt und aufgebaut. Also das war ja kein Zufall, sondern sie wusste, natürlich, Metta ist total wichtig, um den Geist geschmeidig zu machen, flexibel zu machen, weich zu machen. Dann die Atembetrachtung ist die Methode, wo wir den Geist am besten sammeln können, wo wir das immer wieder üben können, diese, ja, wie es in einer Frage auch war, so eine gewisse Einspitzigkeit auch, die dann fähig ist, auch einmal in die Tiefe zu kommen. Und die Stück für Stück oder der Metascan, das ist interessant. Ayakema hat dann immer auch so ein bisschen rumgefragt in den Gesprächen. Ich kriege das manchmal auch so ein bisschen mit. Und sie hat da so rumgefragt, wie bist du denn da hingekommen? Ja. Und da war es tatsächlich so, dass der einfachste Zugang, der häufigste Zugang über Stück für Stück ist oder über den Metascan ist. Metascan, damals gab es ihn noch nicht. Den habe ich dann später eingebracht. Es ist ganz einfach so, man kommt durch diese Methode, man kommt so, wenn man vor allem dieses von innen nach außen spüren übt, so ein bisschen unter die Oberfläche zu kommen, wenn man durch den Körper durchgeht. Auf einmal, ohne dass man es groß merkt, auf einmal ist man in diesem inneren Energiefeld, auf einmal ist man in diesen inneren Gemächern, wie es manchmal auch ausgedrückt wird. Und da ist es nur noch der nächste Schritt jetzt, das auch wirklich zu leben, das auszukosten. Und vielleicht auch für euch als Hinweis, wenn das passiert in der Stück für Stück oder im Metascan, dann ist es auch mal total okay, nicht mit der Methode weiterzumachen, sondern sich diesem inneren Energiefeld dann auch mal ganz anzuvertrauen, sich dem hinzugeben und sich davon durchdringen lassen oder durchtränken lassen, so wie der Buddha das ausgedrückt hat. Wir hatten gestern davon gesprochen, dass wir an die Schwelle kommen und dann eben, ja, ist manchmal so die Haltung, jetzt halt so schnell wie möglich da ist halt reingehen. Und da war ja gestern Abend auch ein ganz schöner Beitrag, wo jemand sich sehr euphorisch bedankt hat. Sensationell. Und ja, interessanterweise, manchmal so kleine Tipps reichen manchmal, um nochmal so ein bisschen einen anderen Zugang zur Praxis zu bekommen. Und da war eben nur ein bisschen länger auf dem Atem bleiben und nicht gleich schon beim ersten Auftauchen von einem angenehmen Gefühl dann schon, jetzt geht's aber los. So. Ja. Und da eben so ein bisschen eine geschickte und weise Haltung auch einzunehmen. Ja. Nicht sofort wieder in dieses Greifen kommen, ja, jetzt ist soweit, ja, jetzt kommt es endlich auf mich zu, auf das ich schon so lange gewartet habe. Na, ist natürlich das erste Hindernis sofort wieder da, dieses Greifen und dieses Begehrliche. Ja, und dann ist natürlich sofort auch wieder beendet. Oder was manchmal auch kommt, so, das ist gerade für diejenigen, die schon länger dabei sind und vielleicht auch schon ein bisschen zu viel wissen über diese ganzen Vorgänge, dass dann so eine innere Tendenz da ist, jetzt ja nichts falsch machen. Jetzt ja nichts falsch machen. So, man weiß, man soll nicht begehrlich sein, man soll nicht ängstlich werden, das ist natürlich auch ein Hindernis. Und dann ist so eine innere Stimme, ja, jetzt locker bleiben. Und dann ist so der Kommentar, locker bleiben, locker bleiben. Und dann ist schon wieder so, ist man schon wieder so ein bisschen am Machen und dann wundert man sich, ja, jetzt locker bleiben, ich habe doch mich angewiesen, noch locker zu bleiben und gleichzeitig verschwindet es dann wieder so. Ja. Wobei dieses irgendwie dann sich nochmal innerlich so ein bisschen auszurichten, auch nicht ganz verkehrt ist. Also ich habe früher immer ganz, ganz gern dieses Wort okay verwendet. Also so, man ist dann so drin und das ist dann tatsächlich so weit, dieses Gefühl kommt und dann geht es eigentlich darum, in diese genießende Haltung zu kommen und so. Okay, so. Und vor allem auch so in so eine empfängliche Haltung zu kommen. Das ist da das Wichtige. Das Empfängliche, das ist das weibliche Prinzip wieder. Das Loslassen ist das männliche Prinzip. Beides muss zusammenkommen. Loslassen von der Sinneswelt, empfänglich machen einlassen auf die übersinnliche Welt, auf die feinstoffliche Welt, auf die subtile Welt. Ja, und wenn das dann, wenn wir dann wieder irgendwie nicht ganz tiefer gekommen sind, na, wieder heute einen neuen Anlauf nehmen. Es pressiert ja auch nichts. Wir haben ja ganz, ganz viel Zeit. Also da nicht in so einer, in einer Leistungshaltung zu sein oder in einer Resultathaltung zu sein, sondern ja, so gut es uns möglich ist, machen. Vielleicht auch ein bisschen nochmal von dieser Haltung einnehmen von Bhikkhu Buddhadasa, der da so ganz entspannt, auch so sehr, sehr nachsichtig, sehr, sehr mitfühlend und nachsichtig auch an die Dinge rangegangen ist. Ja. Okay, weiter mit den Erklärungen. Es kommt Pity hoch, dieses angenehme innere Gefühl, dieses Entzücken, dieses Prickeln, dieses Schweben, dieses Ausdehnen, dieses Fließen, dieses Flow ist, wird manchmal auch verwendet, Flow oder ja, Gänsehautgefühl. Und es ist ein Gefühl, das uns allen bekannt ist. Wir haben das alle schon erlebt. Jeder hat schon mal eine besondere Situation erlebt, wo er so dieses, man sagt, Gänsehautgefühl gehabt hat. Wo es einen total durchrieselt hat und man so berührt war von irgendeiner Situation, so dass ein tiefes Dasein da war, ein tiefes Erfülltsein war, ein tiefes Berührtsein auch war. Und wenn man dann einmal so nochmal so rekapituliert oder genauer hinschaut, was ist denn da genau passiert, dass ich da in diesen Zustand gekommen bin oder dass da eben dieses Gänsehautgefühl da war oder dieses Pity-Gefühl, dieses Entzückengefühl da war. Und das ist etwas, das kann auch sehr, sehr wichtig sein für unsere Praxis, da nochmal zu untersuchen. Mensch, was ist denn da passiert oder wo ist es mir am besten gelungen oder was für sozusagen äußere Komponenten waren da vorhanden, dass das eben möglich war. Und oft ist es so, dass durch eine äußere Situation wir dabei unterstützt werden, mal nicht zu denken. Dass ganz einfach dieses Geschehen, das da ist, so berührend ist oder so überwältigend ist, dass wir in dem Moment ganz einfach so mehr oder weniger automatisch aufhören zu denken und nicht jetzt anfangen, ja, was ist denn das jetzt oder wie kommt denn das jetzt zustande oder das auch nicht analysieren und vielleicht auch in dem Moment nicht kommentieren, sondern einfach das erleben. Das ist ganz, ganz wichtiger Hinweis oder ganz so wichtiges Kriterium, mal nicht zu denken. An der Stelle erwähne ich oft, dass auch Sportler versuchen, in einen so einen Flow zu kommen und wird manchmal berichtet, auch von Sportlern, die dann in einen totalen Flow gekommen sind und deswegen vielleicht auch unter anderem diese Sport auch ausüben, wo man manchmal denkt, Mensch, das ist ja total extrem, was die da machen. Aber durch dieses Extreme gelingt es ihnen einmal für ein paar Momente aus den Gedanken rauszukommen, zum Beispiel bei Bergsteigern. Also das ist ja auch etwas, wo man sich fragt, ja, muss das sein? Und wo es ja heutzutage Schwierigkeitsgrade gibt, die früher gar nicht so bekannt waren. Also wo es wirklich so, klar, in so einer Kletterwand, in einer Halle, da ist man abgesichert, aber manchmal eben fragt man sich dann Extremkletterer, die dann ohne Absicherung dann irgendwo da in steilen Wänden drin sind. Und was das Resultat von dieser extremen Sportart ist, die müssen total konzentriert sein. Also da darf nicht irgendwie dann, ja, was, ich weiß nicht, ob meine Freundin heute Abend schon was vorbereitet hat, was zum Essen gibt oder so. Das geht in dem Moment überhaupt nicht. Gell? Sonst. Und ich glaube, das ist denen vielleicht gar nicht so bewusst. Aber diese extreme Situation fördert eben diese Konzentration und die Konzentration fördert es, dass dann in dem Moment keine Gedanken da sind, sondern nur reines Sein da ist. Und dieses reine Sein bringt die dann in so einen inneren Flow-Zustand rein, sodass dann nicht mehr überlegt werden muss, wie greife ich den nächsten Griff, sondern wo ein anderes Bewusstsein da ist, eine andere Fähigkeit da ist, ein anderes Sein entsteht. So. An einem Abend war ja auch einmal so eine Frage, wo jemand so, ich glaube, das war eine Frage oder war es im Interview, weiß jetzt nicht mehr, wo jemand so ein bisschen einen steilen Berg auch runtergegangen ist oder ja, so beim Wasserfall war das, glaube ich, da irgendwie so runtergegangen ist. Und da war auch wahrscheinlich so eine Haltung da, dass das gut möglich war. Und dann eben, wenn man in so einer Haltung ist, dann kann auch nichts passieren. Ja, und hier haben wir keine Extremsportart und trotzdem ist es ein intensives Training, das wir hier haben. Und vielleicht auch manchmal wird es auch so erlebt, dass auch manchmal so eine Art extremes Training ist, was wir hier in der Meditation machen. Und da vielleicht auch sich einmal selber ein bisschen Anerkennung auch geben und Wertschätzung geben. Wir machen hier richtig harte Arbeit. Das ist richtige Reinigungsarbeit. Also ihr werdet alle nach diesem Kurs, werdet ihr gereinigt nach Hause gehen, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz das erreicht habt, was ihr euch vorgenommen habt. Oder wenn ihr mehr erreicht habt, wie ihr euch vorgenommen habt, oder mehr passiert ist und ihr mehr mitnehmt, wie ihr erwartet habt. Alle von uns werden einen Profit aus dieser Woche haben. Also da gibt es keine Ausnahme, weil wir ganz einfach intensiv praktiziert haben, weil wir uns bemüht haben, weil wir unseren Geist immer wieder neu trainiert haben, weil wir immer wieder unsere Gesinnung neu versucht haben, neu zu gestalten, weil wir immer wieder die Metta-Kraft versucht haben zu etablieren und zu entfalten und weil wir eben in der Achtsamkeit auf dem Atem immer wieder versucht haben, dabei zu bleiben, den Geist auch zu sammeln. Und all diese Komponenten sind dafür geeignet, um einmal den Geist etwas zu beruhigen, etwas zu entschleunigen und etwas zur Ruhe zu bringen und etwas zu klären, zu reinigen. Was jetzt hier passiert ist, Pity taucht auf. Das ist jetzt nicht, dass man da irgendwas machen muss, dass Pity da ist, irgendwas noch gestalten muss oder irgendwo herholen muss, dass wir dann Pity da reintun, sondern Pity ist immer da. Ja, ist auch wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen. Pitti, Sukha, Samadhi, Upekka, all diese Qualitäten, die sind immer da in uns. Liebe, Frieden, ja, vielleicht nochmal auf Deutsch ausgedrückt, ist immer da in uns. Ja. Und wir müssen bloß ein bisschen diese hinzugekommenen Trübungen auf die Seite räumen, die Hindernisse zumindest zeitweise auf die Seite räumen, sodass das, was unter dieser Sinneswelt liegt und vor allem unter den Hindernissen liegt, dass das sozusagen zur Wahrnehmung kommen kann. Bei manchen kommt es im Kopf zur Wahrnehmung. Auf einmal wird es hier ganz licht und leicht im Stirnbereich. Bei manchen kommt es im Herzbereich zur Wahrnehmung. Und nicht so selten ist es, dass bei Menschen in den Händen zur Wahrnehmung kommt. Auf einmal fängt es an zu kribbeln, es wird so angenehme Wärme ist da und man fragt sich, ja, was ist jetzt los? Und das ist ein Zeichen dafür, dass ganz einfach eine neue Bewusstseinsebene, eine neue Wahrnehmungsebene sozusagen zum Vorschein kommt, zur Entfaltung kommt. Und jetzt ist hier so ein bisschen die Kunst, tatsächlich da nichts falsch zu machen und nicht danach zu greifen, sondern dem die Erlaubnis zu geben, ja, dass es sich ausdehnen darf. Und das ist wieder so eine innere, leichte Haltung, wo man jetzt halt nicht einen großen Kommentar gibt oder eine große Anweisung gibt, sondern wo man wieder in dieses okay geht. Oder ja, ein inneres Ja. Ja, es darf geschehen. Ja. So, ohne dass man das jetzt groß in Worte oder Sätze fasst, sondern es ist mehr eine Haltung, die ich da anspreche. Ja. Dieses Empfänglichmachen. Dieses sich durchdringen lassen, so wie Buddha gesagt hat, er hat so ein Gleichnis gegeben wie Seifenpulver, wo man dann mit Wasser durchtränkt und dadurch wird es dann zur Seife, wenn es vollkommen in dem richtigen Maß auch durchtränkt wird. Und manchmal denke ich, der Buddha hat dieses Gleichnis nicht unbewusst gewählt oder einfach so gewählt, sondern er hat vielleicht auch dieses Seifenpulver, das ja so ein bisschen prickelnd ist und so ein bisschen schäumend ist. Vielleicht hat er deswegen dieses Kleines gewählt, weil Pitta ist ja auch so ein bisschen prickelnd und so ein bisschen schäumend. Und dann lässt man sich durchdringen von diesem schäumenden Pitta-Gefühl. Was ganz interessant ist, ist, dass mit Pitta ein weiteres Gefühl einhergeht, das ist Sukha. Und manchmal wird es als eins bezeichnet, Pitta Sukha wird manchmal gesagt. Aber das ist schon, wenn man genau hinschaut, genau untersucht, es hat ein bisschen unterschiedliche Qualitäten. Pitta ist noch dieses Entzücken, wo manchmal auch so ein bisschen ekstatisch ist, wo manchmal auch noch so ein bisschen, ja, manchmal fast ein bisschen zu lebendig ist, also zu viel los ist, zu, ja. Und Sukha hat die Qualität, dass es schon wesentlich ruhiger ist, sanfter ist, subtiler ist, feiner ist, friedlicher ist. Und darum ist dieses Wort, glaube ich, sehr, sehr geeignet, Glückseligkeit. Für Sukha würde ich dieses Wort gern verwenden, Glückseligkeit. Da ist dieses Glück enthalten, aber gleichzeitig auch die Seligkeit. Und Seligkeit ist ja eher etwas, wo es schon ein bisschen ruhiger ist. Sukha hat vor allem diesen Bereich ums Herz rum, wo Sukha vor allem auch zu erleben ist. Das ist, als ob das Herz ganz aufgeht und ganz weit wird und ganz leicht wird in dem Bereich und wo so eine Ausdehnung stattfindet, eine Leichtigkeit stattfindet, eine innere Freude stattfindet, eine innere Glückseligkeit stattfindet. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass so eine Energie von unten nach oben steigt auch, dass das so ein Prickeln, eine erfrischende Energie ist, die von unten so nach oben steigt. Und der Buddha hat da auch wieder ein Gleichnis gegeben, dass er gesagt hat, stellt euch vor, ihr seid in einem wunderschönen Teich und befindet euch da und am Boden dieses Teichs ist so eine Quelle und die sprudelt so nach oben. Und ihr seid Teil von diesem Geschehen. Das ist wie in euch, dass so eine Quelle in euch so nach oben sprudelt und dann sich hier im Brustbereich, im Herzbereich anfängt, richtig auch zu dehnen. Wenn man das erlebt, ist das natürlich eine tiefe Erfahrung, die man macht. Und das ist eigentlich, möchte fast sagen, automatisch wird es gefolgt auch von einer tiefen Einsicht. Und diese Einsicht, die mit dem Erleben von Pitta Sukha vorhanden ist, ist ja das, was ich gesucht habe, das Glück, den Frieden, die Seligkeit, das ist tatsächlich in mir vorhanden. Und eine weitere Einsicht, die vielleicht damit verbunden ist, vor allem wenn es in der Meditation stattfindet und nicht ausgelöst wurde durch irgendeinen äußeren Anlasser, ist tatsächlich, dass es darauf ankommt, dass wir den Geist entsprechend formieren, den Geist entsprechend trainieren und vor allem uns einmal dabei trainieren, die Gedanken einmal loszulassen, das Machen einmal loszulassen, das Kommentieren einmal loszulassen, das Analysieren einmal loszulassen, all diese ich-bezogenen Tendenzen einmal loszulassen und einfach uns dem Sein hinzugeben. Das ist natürlich eine total tiefgehende Einsicht, die damit auch verbunden ist. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Element, dass wir die Vertiefungspraxis nicht nur anstreben oder wenn wir sie praktizieren, um in schönen Gefühlen zu schwelgen. Das ist ein Teil, den man ruhig auch natürlich verwenden kann und genießen kann. Und Vertiefungen hat sehr, sehr viel auch mit der Fähigkeit zu genießen zu tun. Ja. Drum vielleicht auch nochmal an der Stelle die Sinneswelt, wie es manchmal gerade in den ordinierten Bereichen ist, nicht total abzulehnen und nicht total schlecht zu machen. Das ist sehr, sehr verbreitet in den monastischen Bereichen, weil eben geglaubt wird, dass da die Gefahr der Anhaftung eben so groß ist, dass man, bevor diese Gefahr auftauchen kann oder bevor diese Tendenz, dass man dieser Tendenz nachkommen kann, dass da ein Anhaften stattfinden kann, bereitet man das Feld so vor, dass überhaupt kein Greifen mehr stattfindet. Das bedeutet aber, dass man auch diese Sinneswelt überhaupt nicht mehr wirklich in ihrer Schönheit auch erleben kann. Dass man diese Fähigkeit zu genießen natürlich total abschneidet und die natürlich total verkümmert dann auch. Und dann wird erwartet, dass man dann in der Meditation auf einmal soll diese Fähigkeit dann doch wieder da sein. Das ist natürlich nicht möglich. Und darum ist es gar nicht so selten, dass auch im monastischen Bereich das gar nicht so selbstverständlich ist. Wir denken immer, ja, die können alle total perfekt meditieren. Aber ich kann euch sagen, ich war in vielen, vielen Klöstern und ich habe natürlich auch mitbekommen, wie auch praktiziert wird. Und das ist nicht so selbstverständlich, dass man dann sagen könnte, ja, die können alle perfekt meditieren. Bloß weil man eine Robe anhat und vielleicht diese Praxis des Nicht-Anhaftens macht, ist noch gar keine Garantie, dass man dann in der Meditation auch tiefer kommt. Also und da müssen wir uns nochmal bewusst machen. Es ist eine Ebene, die wir genießen können. Aber wenn wir zu sehr an dieser Ebene anhaften, ja, und das ist dann auch der letzte Teil von der Metta-Sutta, wenn wir zu sehr an dieser Ebene der Sinneswelt anhaften, dann kommen wir natürlich auch nicht weiter, dann kommen wir nicht in diese tieferen Erlebnisse. Und wenn man sich das dann auch wieder bezogen auf unsere Gesellschaft bewusst macht, da wo ja der Gesellschaft natürlich nahegelegt wird oder propagiert wird oder ständig suggeriert wird und ständig alles dafür getan wird, dass wir in dieser Sinneswelt die Befriedigung suchen. Ja. Und die meisten Menschen versuchen ein Leben lang dann auch in dieser Welt ein Glück zu finden, dass natürlich jeder Mensch will, jeder Mensch möchte glücklich sein. Also da sind wir uns alle gleich, das hat ja dieser Text auch so deutlich gemacht. Ja. Und dann versucht man ein Leben lang in dieser Ebene, in dieser vierten Ebene von vier Ebenen, versucht man ein Leben lang da glücklich zu werden. Und irgendwie setzt man alles ein und großer Energieaufwand und oft komplizierte Vorgänge, die dafür notwendig sind, um das Objekt der Begierde eben endlich einmal zu haben. Und dann hat man vielleicht das nächste Auto, das nächste iPhone oder was auch immer. Und dann ist es ein paar Momente, hat man vielleicht auch tatsächlich Glücksgefühle, aber dann wird es wieder normal und dann, ja, dann löst sich das wieder auf. Und dann wird einem suggeriert, ja, du brauchst das nächste Modell, weil da sind noch mehr Möglichkeiten da und da ist die Glückseligkeit und das wird ja dann auch, da werden ja Millionen ausgegeben, um dann diese fantastischen Filme zu machen, wenn man dann mit dem Auto und dann ist auch noch eine hübsche Frau da am Beifahrersitz und dann die schönste Landschaft und ja, und dann wird suggeriert, ja, dann hast du alles, was du brauchst, dann bist du total glücklich. Dann vielleicht macht man tatsächlich, dass man alles draufsetzt, dass man Karriere macht dass man das alles dann verwirklicht. Und dann stellt man fest, es hat mich nicht so glücklich gemacht. Es hat mich schon ein bisschen glücklich gemacht, aber es hat mich nicht so glücklich gemacht, wie ich erwartet habe. Und das, ich möchte fast sagen, das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, vielleicht auch dem Rest der Welt mitgeben können. Dass wir sagen können, mit all dem Wohlstand, den wir uns ermöglicht haben, haben wir das Glück nicht wirklich gefunden. Das Glück ist woanders zu finden. Das wäre eigentlich die Botschaft, die die Welt braucht. Lasst uns Wege finden, lasst uns Situationen schaffen, die dafür geeignet sind, unseren Geist zu sammeln, die dafür geeignet sind, dass wir leicht da sind, dass wir leicht in eine Verbundenheit kommen, die dafür geeignet sind, dass wir gut in unser Herz kommen. dass wir berührt sind. Lasst uns so eine Lebensgestaltung machen, die ganz auf was anderes ausgerichtet ist, die eben darauf ausgerichtet ist, wie komme ich da gut rein in mein Herz? Ja? Wo das Glück, das ich bis jetzt vielleicht in der sogenannten Wohlstandsgesellschaft gesucht habe, tatsächlich finde. Ja? Und das ist irgendwie auch etwas sehr, sehr Trauriges, denke ich mal manchmal, mit wie wenig sich die Menschen zufrieden geben, ja? Wo so viel mehr möglich wäre und man nicht den ganzen Reichtum dieser Welt braucht, sondern man braucht eher das Gegenteil davon. Man braucht eine einfache, schlichte, liebevolle, tolerante, großzügige, nachsichtige, mitfühlende Welt, achtsame Welt, wertschätzende Welt. Ja. So wie wir es jetzt sowohl in der Meditationshalle geübt haben, als auch immer wieder im Wald geübt haben. Diese Haltung, so eine Welt brauchen wir. Ja, das ist eine tiefe Erkenntnis, die wir bekommen aus dieser ersten und zweiten Vertiefung schon. Und dann irgendwann, obwohl der Geist da was Tolles erlebt und tatsächlich ein Glück erlebt wird, das aus unserem Alltag vielleicht nur begrenzt vorhanden ist oder nachvollziehbar ist. Und trotzdem ist es so, wenn wir in diesem Gefühl eine Zeit waren und erst wenn wir eine gewisse Zeit auch in dem Gefühl verweilen, dann wird von einer wirklichen Vertiefung auch gesprochen. Wenn es so dieses ein bisschen rein und dann wieder raus, ein bisschen rein, ein bisschen raus, dieser Ping-Pong-Effekt, der manchmal auch erlebt wird, dann ist es ein Hauch von einer Vertiefung oder eine Ahnung von einer Vertiefung. Dann ist es vielleicht so, wenn man das bildlich nochmal darstellen will, dann ist es so, als ob man die Tür aufmachen und der Hauch von den inneren Gemächern kommt raus, kommt drüber, aber irgendwie gelingt es uns nicht, dass wir die Tür weiter aufmachen oder dass wir die Schwelle überschreiten und durchgehen durch die Tür, sondern irgendwie kommt dann so ein inneres Gefühl vielleicht, ich weiß nicht, was da hinter der Tür auf mich wartet. Also, ich weiß nicht, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß nicht, ob ich da nicht die Kontrolle verliere. Großes Thema. Gerade auch in der Meditationspraxis, die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ja, wir leben alle so, dass wir versuchen, Kontrolle über unser Leben zu haben. Wir leben alle so, dass wir unser Leben so einrichten, dass wir immer alles gut kontrollieren können. Und es findet vor allem natürlich im Kopf statt und deswegen unter anderem denken wir deswegen so viel, dass wir alles absichern, alles unter Kontrolle haben. Ja. Wenn man in einem Meditationskurs ist und dann die Anweisung bekommt, jetzt lass mal deine Gedanken los und gib dich ganz dem Atem hin. Ja. Und man feststellt, dass man nach 3 Atemzüge schon wieder beim Denken gelandet ist. Dann kann man unter anderem erkennen, dass wir keine Kontrolle haben. Dass das eine Illusion ist, die viele von uns haben und der viele von uns unterliegen. Ich habe die Sache unter Kontrolle. Das ist eine totale Illusion. Also das kann man sehr gut ausprobieren. Nicht einmal das gelingt uns einmal, sagen wir mal, 5 Minuten einmal beim Atmen zu bleiben. Wo ist da die Kontrolle? Geschweige bei all den anderen Dingen, die in unserem Leben geschehen. Wir versuchen immer, alles so abzusichern, alles so zu kontrollieren, alles so zu gestalten, dass nichts schief gehen kann. Und trotzdem geht die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, ab und zu was schief. Manches haben wir vielleicht tatsächlich so gut unter Kontrolle, dass vielleicht nicht schief geht. Leider, müsste man vielleicht sagen. Weil schiefgehen bedeutet oft auch, das, was ich an stabilen Körper jetzt gebastelt habe und wo ich eine gewisse Sicherheit mir erschaffen habe, die bleibt dann auch. Ja, leider, muss man sagen. manchmal ist, die Kontrolle zu verlieren und dass sich alles auflöst und wir am Boden unter den Füßen verlieren und wir in eine Krise kommen, ist vielleicht manchmal das wichtigste Element, die wichtigste Phase in unserem Leben. Ja. Hier ist auch wieder dieses Thema, die Kontrolle verlieren. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin bereit, die Kontrolle zu verlieren. Ich bin bereit, durch diese Tür durchzugehen. Ich bin bereit, in dieses Unbekannte einzutreten und mich davon verzaubern lassen. Also ich kann das euch nur versprechen, es passiert nichts. Ja. Also ganz im Gegenteil, wenn man zurückkommt, passiert wieder das alte Dilemma. Man kommt wieder in diese Ich-Bezogenheit rein. Wenn man da über die Schwelle geht und in diese feinstofflichen Bereiche kommt, in diese Gemächer kommt. Glückseligkeit. Der nächste Schritt, den wir machen, wo in uns immer noch so eine innere Weisheit auch da ist, wo uns sagt, da ist noch ein tieferer Frieden möglich. Das ist zwar schon sehr, sehr schön, aber innerlich wissen wir nach einer gewissen Zeit, da ist noch was Tieferes möglich. Und wir lassen von der Glückseligkeit, lassen wir das Glück los, diese Freude los, dieses Glück los. Ja. Glücklos. Habt ihr schon das Glück los gekauft? Es ist gerade so hochgekommen, glückslos bei der Dingslotterie. Vielleicht habt ihr das glückslos gewonnen. Ja, hier hat man das glückslos wirklich gewonnen. Ja. Das ist das absolute glückslos, wenn man da hinkommt. Ja, jetzt das Glück loslassen, sodass das noch Feinere sozusagen zur Wahrnehmung kommt, nämlich die Seligkeit. Ich finde, für die dritte meditative Vertiefung ist, manchmal wird Zufriedenheit genannt, aber Seligkeit finde ich fast noch geeigneter. Lasst euch einmal von diesem Wort berühren, Seligkeit. Ja. Wir wissen alle, was das ist. Ja. Das bei jedem geht da was in Resonanz, Seligkeit. Ja. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, in der Meditation auch diese Begriffe zu verwenden, wenn sozusagen das so ein bisschen am Auftauchen ist, und dann nochmal zu sagen, Pity, das ist ja sowas ganz, ganz Lichtes, dieses Wort, Pity. Und vielleicht kommt dann Pity noch mehr zum Vorschein, vielleicht nähert sich Pity an, wenn wir harmlos sind, wenn wir wirklich sanft sind, wenn wir einladend sind, wenn wir empfänglich sind, vielleicht kommt dann Pity tatsächlich hoch. Ja. Freude oder Glückseligkeit, vielleicht auch da dieses Wort nochmal kurz aufploppen lassen. Nicht jetzt groß drüber nachdenken, was ist Glückseligkeit, sondern vielleicht nochmal irgendeinen Begriff finden, Freude. Und dann sich davon erfüllen lassen. Und jetzt Seligkeit oder auch Zufriedenheit. Es ist jetzt ein Zustand, den wir auch ansatzweise kennen. Es gibt auch in unserem Leben immer wieder Momente, wo eine totale Zufriedenheit da ist. Manchmal hat es damit zu tun, wir haben was geschafft. Wir haben was geschafft, wir haben ja, vielleicht jetzt den Meditationskurs, vielleicht, wenn ihr nach Hause kommt und nochmal so das ein bisschen auf euch nachwirken lasst und so, dann werdet ihr unter Umständen feststellen, da ist eine gewisse Zufriedenheit da. Ja, es war viel Arbeit, es war intensive Praxis, es war ein intensives Training, aber ich habe es so gut gemacht, wie es mir möglich war und ich bin zufrieden damit. Und vielleicht ist es dann, dass da erst vielleicht die Resultate kommen und auf einmal setzt man sich am Sonntagmorgen hin zur Meditation und auf einmal fällt es uns ganz leicht, die Meditation. Vorher war es immer anstrengend oder am Montag dann wieder Arbeit natürlich. Aber auf einmal setzt man sich total gern hin und nicht, ich muss jetzt noch meditieren, sondern ich darf jetzt noch meditieren vor der Arbeit. Ich darf mich auf den Tag nochmal neu einstimmen. Wow. Vielleicht kommt da so eine Zufriedenheit auch hoch. Und die Zufriedenheit hat als Begleiterscheinung, dass in dem Moment keine Wünsche da sind. Es ist alles okay, wie es ist. Es ist alles okay, wie es ist. Ja, wie gesagt, ein Zustand, den wir vielleicht schon auch aus unserem Alltag kennen, aber ja, in dieser Tiefe, wie es hier erlebt wird, nicht. Ansatzweise, wir haben alle ein Gefühl davon. Wir haben auch Gefühl für diese Seligkeit, Zufriedenheit. Ja, ja, okay. Aber hier erleben wir es nochmal in einer neuen Tiefe. Und es ist wirklich etwas so Beglückendes, einmal einen Frieden schon zu erleben oder die Zufriedenheit, was es bedeutet, keine Wünsche zu haben. Und auch da ist natürlich wieder die Erkenntnis, ja, was macht denn die Welt da die ganze Zeit? Die Welt ist ständig dabei, Wünsche zu erzeugen. Ja, die ganze Werbebranche lebt nur davon, Wünsche zu erzeugen. Ja, was für ein Schwachsinn ist denn diese Haltung? Ja, Wünsche zu erzeugen, ist ja genau das Gegenteil, wohin wir wollen. Ja, und je mehr Wünsche erzeugt werden, desto mehr haben wir das Gefühl, das muss ich alles haben. Ja, und davon lebt natürlich die Konsumgesellschaft. Und deswegen hat natürlich diese Konsumgesellschaft, diese Wohlstandsgesellschaft, diese Giergesellschaft kein Interesse daran, dass sich diese Botschaften, die der Buddha oder Jesus oder wer auch immer gepredigt haben, dass die irgendwie Fuß fassen können, dass die sozusagen irgendwie bekannt werden. Also es wurde immer auch abgedrängt. Ja. Auch der Buddha wurde schon zu seinen Lebzeiten, vor über 2.500 Jahren, wurde er schon dafür beschimpft, was er lehrt. Er wurde als Wachstumsvernichter bezeichnet. Ja, was für ein würdiger Titel. Was für eine Ehrerbietung. Wachstumsvernichter. Und jetzt schauen wir unsere Gesellschaft an. Da geht es die ganze Zeit nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Spanien hat, glaube ich, dieses Jahr in Europa am meisten Wachstum, über 2%. Wie kann das sein? Wir als deutsche Nation, die bekannt dafür sind, Made in Germany, Leistungsgesellschaft, fleißig, der Deutsche, ja, wir haben nur, ich weiß es nicht, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, nur 0,4% Wachstum. Wie kann das sein? Ja, wir strengen uns nicht genügend an. Wir müssen uns mehr einsetzen, wir müssen mehr Leistung bringen. Ja, wir müssen sozusagen das Rentenalter nach oben, sodass die alten Menschen auch noch weiterhin ihre Leistung bringen können und. Man wundert sich, dass man nicht eins und eins zusammenzählen kann. Also das ist wirklich, das ist für mich manchmal so frappierend, dass ich mir denke, das hat doch inzwischen jeder kapiert, dass dieser Planet nur begrenzte Ressourcen hat. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die das uns seit Jahren immer wieder vermitteln, dass wenn man diesen Wohlstand, der gerade in der westlichen Welt, in Deutschland, wenn wir den leben wollen, dann bräuchte man 3 oder 4 Erden momentan. Ja, was soll dann dieses Geschwätz von dem Wachstum die ganze Zeit? Ja. Kann man nicht eins und eins zusammenzählen? Also es ist total unverständlich. Das kann man nicht begreifen. Das sind Kräfte am Wirken, die eben ihren Gewinn steigern wollen. Und inzwischen, um das zu verstehen, das Ganze, was in unserer Gesellschaft, auf unserem Planeten passiert, das sind gar nicht mehr unbedingt irgendwelche Menschen, die da dahinter stehen, sondern es sind inzwischen Programme, die da am Ablaufen sind, die darauf ausgerichtet sind und so programmiert sind, vor allem an der Börse, dass eben noch mehr Gewinn Maximierung stattfindet. Und Gewinn bedeutet Wachstum und. Es kommt gerade so ein Gedanke hoch. Vielleicht müssten wir mal diesen ganzen Börsen unsere ganze Liebe und unsere ganze Friedensenergie schicken, sodass da vielleicht eine Beruhigung stattfindet und das wieder so ein bisschen runterkommt. Anstatt eben diese Haltung zu haben, ja, am liebsten würde ich das Ganze in die Luft sprengen. Ja. Kann ja auch sein, dass sowas hochkommt. Ja. Ja, solche Gedanken sind wir auch. Manchmal kommen die bei mir auch hoch. So ein Überbleibsel aus meiner Schulzeit, wo auch nicht immer alles so gut gelaufen ist und natürlich auch so Gedanken hochgekommen. Die Schule brennt, hurra, hurra, die Schule brennt, neue deutsche Welle, wow. Das war natürlich ein Hit. War auch bei einem Kurs, den ich mitgemacht habe, ich sage jetzt nicht einen Namen, und wo auch wir Landschaftsheilung gemacht haben. Also die Landschaft erspürt haben und mit verschiedenen Mitteln versucht haben, diese eine große Landschaftsheilung zu machen. Toller Kurs. Und dann war so eine Flussschleife, wunderschöne Landschaft eigentlich. Und in dieser Flussschleife war dann eine Papierfabrik gestanden. Und diese Papierfabrik war offensichtlich, war das ein Störfeld, das da entstanden war. Das kommt man, also ohne da jetzt feinfühlig zu sein, konnte es ohne weiteres auch, kommt man das erspüren. Und dann war natürlich auch die Tendenz da, dass wir unseren Geist jetzt irgendwie so darauf ausrichten, dass dieser Schlot, der da ziemlich hoch war und wo eben auch entsprechende Luft rausgekommen ist, so war so ein bisschen die Idee, uns vorzustellen, dass dieser Schlot umbricht. Also so, dass das irgendwie destabilisiert wird. Und dann war tatsächlich einer dabei und hat dann gesagt, er glaubt nicht, dass das eine heilsame Handlung ist, wenn man eben wieder mit einer eher weghaben wollenden Haltung an dieses Projekt rangeht. Und wir sollten da nochmal ein bisschen anders vielleicht versuchen, da ranzugehen. Und was ganz interessant war, also mein eigenes Erleben, ich hatte vorher zu diesem, wir waren auf der anderen Seite vom Fluss gestanden und konnten diese Papierfabrik sehen. Und ich habe irgendwie keinen Zugang dazu bekommen. Ich habe da hingespürt, aber es ist nichts irgendwie in meinem Herzen in Resonanz gegangen. Also es war so, ja. Und dann haben wir eben so nochmal überlegt, wie können wir da nochmal anders rangehen. Und wir haben ja jetzt in dem Kurs auch gehört, alles ist aus der einen Quelle. Alles ist mit göttlicher Energie durchdrungen, vielleicht auch die Papierfabrik. Ja. Vielleicht ist da auch eine Wesenheit vorhanden, so wie in den Bäumen, wo es für uns inzwischen, hoffe ich, ein bisschen naheliegender geworden ist oder vielleicht ein bisschen mehr Zugang entstanden ist. Ja, warum soll das auf die Bäume beschränkt bleiben? Können wir uns nicht vorstellen, dass auch Steine von Wesen auch bewohnt werden oder durchdrungen sind von einer gewissen Intelligenz? Können wir uns nicht vorstellen, wie am Wasserfall auch eine Wesenheit da ist, wie in jedem Bach auch vielleicht eine oder mehrere Wesenheiten da sind, wie der Gründen auch von einer Wesenheit vielleicht auch beschützt wird und getragen ist? In den indigenen im indigenen Bewusstsein war das selbstverständlich, dass alles beseelt ist. Auch im Zen-Buddhismus ist es übrigens so, dass da die Haltung und die Einstellung da ist, es ist alles beseelt. Da werden zum Beispiel Gärten gestaltet in den Zen-Klöstern, die wunderschön sind. Und da habe ich einmal einen Bericht gesehen von einem Mönch, der auch architektonische Fähigkeiten hatte und auch diese Spürfähigkeit hatte. Und der war bekannt dafür, dass er Zen-Gärten besonders stimmig gestalten kann. Und ihr kennt alle auch Zen-Gärten. Da ist oft viel so Kies da und dann wenige Elemente in dem Garten. Und wenn die richtig postiert sind, diese Elemente, dann hat es eine sehr, sehr stimmige Ausstrahlung und es strahlt einen tiefen, tiefen Frieden aus. Und der hat dann gesagt, erstens hat er beschrieben, wie er den Stein auch aussucht, dass der Stein mehr oder weniger zu ihm kommen muss, der dann da in den Garten kommt. Ja, also da ist ganz, ganz viel Energie damit verbunden, eben sich auch diese Fähigkeiten zu erarbeiten und dann in diese Spüren zu kommen, diese Elemente dann dafür zu verwenden, diesen Garten so zu gestalten. Und da kann es sein, und das war dann schon interessant, wenn der Stein nur einen Zentimeter nicht genau an seinem Platz ist, dann ist so eine leichte Unstimmigkeit da. Und erst wenn der Stein ganz genau, millimetergenau an seinem Platz ist, dann spürt man das. Ich habe natürlich auch immer versucht, mich von solchen Beiträgen inspirieren zu lassen. Und ich habe ja gestern Abend auch ausführlich darüber gesprochen, wie wir auch die viele Bereiche in der Metta Vihara gestaltet haben, wie auch hier natürlich so immer wieder auch Bereiche entstanden sind, wo es auch immer wieder ums Reinspüren gegangen ist. Da noch habe ich irgendwie noch ein bisschen unbedarfter auch diesen Teich auch angelegt, dann die Stupa auch angelegt, weil es ganz einfach irgendwo so klar war. Aber das ist etwas auch sehr, sehr Wertvolles, das wir uns natürlich auch erarbeiten können, je spürsamer wir werden. Und die Meditation ist ja natürlich auch etwas, wo wir spürsamer werden. Aber nochmal zurück zu den Vertiefungen. Seligkeit, Zufriedenheit, Stimmigkeit könnte man vielleicht auch sagen. Ja, Stimmigkeit. Ja. Und gleichzeitig ist dann auch in diesem Zustand, wo eigentlich keine Wünsche mehr da sind, irgendwann doch so eine innere Weisheit da, so eine innere Stimme da. Es gibt noch einen Bereich, der noch friedlicher ist. Ich bin noch nicht am Ende meines Weges angekommen. Und durch dieses Erkennen, das vielleicht in der Meditation stattfindet und da vielleicht auch noch kurze Ergänzung von diesem Bereich. Wann findet Einsichtspraxis statt? Da gibt es unterschiedliche Anweisungen, weil ich habe gesagt, wir meditieren nicht nur, um schöne Gefühle zu haben, sondern vor allem meditieren wir auch, um tiefe Erkenntnisse zu haben. Und ich habe jetzt ein paar von den Erkenntnissen geschildert, die uns auch dazu befähigen, vielleicht in der Welt auch anders unterwegs zu sein. Und vielleicht auch in Zukunft im Gespräch mit anderen Menschen nochmal ganz andere Aspekte reinzubringen. In der Meditation ist es wichtig, nochmal zu schauen, wie bin ich da hingekommen, was war diesmal anders, sodass ich tatsächlich da jetzt einmal tiefer gekommen bin, was habe ich gelernt aus der Meditation, ne? Und eben auch zu erkennen, auch diese Meditation ist wieder vergänglich, um dem Anhaften auch entgegenzuwirken. Ja. Auch das ist wieder vergänglich. Ja. Und ist verschwunden. Für immer. Ja. Und hier in der Meditation wird von manchen Lehrern, von Ayakema wurde zum Beispiel empfohlen, diesen Erkenntnisprozess nach der Meditation zu machen. Bhante Gunaratana, ein ganz besonderer Mönch, mit dem ich auch immer wieder Zeit verbringen durfte, singalesischer Mönch, der in Amerika lebt, der hat gesagt, in der Vertiefung findet die Erkenntnis statt. Und andere haben gesagt, weder noch, es findet so zwischendrin statt. Ich gehöre zu denen, die den Weg immer beschritten haben, so zwischendrin. Man ist nicht mehr ganz in diesem Baden, in diesem vollkommenen Aufgehen der Vertiefung unterwegs, sondern man ist so ein bisschen am Rausgehen, aber noch nicht total draußen. Aber man kann vielleicht auch immer wieder nochmal neu so einen inneren Impuls fassen, noch wieder ins Baden reinzugehen. Aber es kann auch ein Augenblick entstehen, wo man vielleicht so innerlich merkt, es ist noch nicht der Frieden, der totale Frieden, den ich gesucht habe. Und aus diesem Erkennen heraus, so ist bei mir das, zumindest dieses Erleben, aus diesem Erkennen heraus entsteht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen, noch tiefer zu gehen. Und diese Bewegung, die da stattfindet, ist nicht im Brustbereich, sondern diese Bewegung ist in die Tiefe. Das kann hier in die Tiefe gehen oder das kann tatsächlich so ein Gefühl sein, das so in die Tiefe geht. Und das in die Tiefe gehen hat eben zur Folge, dass es ruhiger wird, friedlicher wird und anfängt total still zu werden. Ayakema hat dieses Bild gegeben, wir sollen uns vorstellen, wie wir in einen Brunnenschacht hinuntersinken. Für diejenigen, die keine Platzangst haben, ist das Bild vielleicht geeignet. Für diejenigen, die so ein bisschen mit Platzangst zu tun haben, ist das Bild vielleicht nicht geeignet. Dann sich vorstellen, wie man im Meer in die Tiefe sinkt und immer tiefer und tiefer sinkt, bis man irgendwann am Meeresgrund ankommt und diese totale Stille erlebt, diesen totalen Frieden erlebt. Was hier jetzt die Schwierigkeit ist, und das darf man nicht unterschätzen, das ist von der dritten in die vierte Vertiefung, man muss nochmal ein weiteres Stück von der Ich-Bezogenheit loslassen. In der dritten Vertiefung ist dieser Beobachter, der immer noch alles so mitbekommt, irgendwie, den müssen wir da loslassen. Und das ist eine ziemlich große Hürde, die da nochmal da ist. Und da muss der Geist natürlich total gut vorbereitet sein. Da muss auch ein tiefes Vertrauen auch da sein, das wir uns über die Praxis auch erworben haben. Da muss eine tiefe Gelassenheit auch da sein. Darum heißt, wird diese vierte Vertiefung manchmal auch Upekka genannt, das Pali-Wort für Gelassenheit. Und dann kann es sein, dass tatsächlich bedingt durch dieses Erkennen, bedingt durch diese gute Vorbereitung, der Geist tatsächlich bereit ist, noch tiefer sich sinken zu lassen. Und es ist etwas, was man natürlich wieder nicht machen kann, sondern wo man nur erlauben kann. Die ganzen meditativen Prozesse bestehen darin, dass man es eigentlich alles nur erlaubt und nichts zu machen ist. Und so diese weibliche, empfängliche, erlaubende Haltung einnimmt, ja. Vielleicht auch da nochmal, ja, es darf noch tiefer sinken. Und dann ist man in dieser Stille. Und da muss man sagen, ist die Erkenntnis dann eher anschließend. Und die tiefe Erkenntnis, die da vorhanden ist, ist tatsächlich, je weniger ich, desto beglückender ist es. Ja, weil man hat ja da eben total losgelassen schon. Ja. Vielleicht noch zum Abrunden von der Lehrrede, weil morgen werden wir besprechen, wie wir die Lehrrede gut für unseren Alltag auch verwenden können, sodass so der Übergang in den Alltag und die Alltagspraxis eben nochmal, dass wir da nochmal drüber sprechen. Aber jetzt würde ich gerne noch die Lehrrede so ein bisschen abrunden. Oder? Und da heißt es zum Schluss dann, wenn wir frei sind von falschen Ansichten, und da haben wir jetzt einige tiefe Ansichten kennengelernt, unter denen wir normalerweise leiden. Ja. Und da haben wir jetzt große Schritte gemacht, zumindest in den Erklärungen. Und ich glaube, die Erklärungen sind schon einigermaßen auch reingegangen. Wobei der Buddha auch gesagt hat, frei von falschen Ansichten, er hat gesagt, alle unsere Ansichten sind falsch. Wir haben ja die Haltung, ja, einige von meinen Ansichten sind total okay. Der Buddha hat gesagt, und in einer Lehrrede gibt er 62 Kategorien, 62 Überschriften, unter die alle Ansichten fallen. Und er sagt, alle Ansichten sind falsch, weil alle Ansichten auf einer falschen Grundannahme aufgebaut sind. Zwar auf der Grundannahme, ja, da ist diese Person da. Da ist dieses Ich da. Und all die Ansichten, die in der Welt zu finden sind, sind auf dem aufgebaut. Ja. Und wenn man nicht diese Ansichten hat, dann würde man von spiritueller Weisheit vielleicht sprechen. Das würde man jetzt nicht als eine Ansicht bezeichnen. Also wer frei ist von falschen Ansichten, Tugend und Weisheit in sich trägt, ja, Tugend, da ist dann eine das Pali-Wort ist Sila. Das ist so ein ja, ich sage manchmal, Sila ist dieses im Einklang mit dem Leben zu sein. Da, wo keine Tendenzen mehr da sind, irgendwie gegen das Leben anzugehen oder irgendwie das Leben zu verletzen, sondern man ist so in dieser Sila-Praxis und man ist so im Spüren drin und so stimmig in sich und in Verbindung mit der Welt, sodass totale Sila-Atmosphäre in unserem Leben dann auch vorhanden ist. Schönes Wort, heute das erste Mal, dass ich das verwende, Sila-Atmosphäre. Ja. Und Weisheit in uns tragen, dann Weisheit haben wir, Weisheit vielleicht nochmal als Unterschied zu dem Verständnis und zu dem Wissen, das wir hier erworben haben. Weisheit hat Ayakema bezeichnet, ist erkanntes Erleben. Also ist genial ausgedrückt, erkanntes Erleben und nicht, was wir durch unsere Gedanken vielleicht uns erworben haben, sondern da ist immer auch das Erleben dabei, dass wir es selber erlebt haben und erkannt haben, zum Beispiel das naheliegende Beispiel, die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit in einer Tiefe erlebt haben, von Augenblick zu Augenblick erlebt haben. Und dann ist die Erkenntnis da, alles ist ständig vergänglich. Alles ist vergänglich. Und ja, ich hatte schon mal davon gesprochen, diese Erkenntnis, diese Weisheit sollte auch eine Basis dafür schaffen, dass wir unser Leben umgestalten können. Vielleicht auch mal zu untersuchen, ist mein Leben durchdrungen, aufgebaut auf diesen Faktoren, auf dieser Weisheit? Ja. Oder bin ich da eben immer noch mit dem beschäftigt, was mir die Welt nahelegt? Und unverhaftet in der Sinneswelt leben, nochmal zurück, wir dürfen natürlich in der Sinnes, in der alten Übersetzung, wie heißt da? Den Sinnen nicht mehr verhaftet. Den Sinn ist niemals mehr verhaftet, danke. Das ist damit gemeint. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Sinneswelt nicht erleben dürfen, was manchmal falsch verstanden wird, weil eben dieses Verhaftetsein so da ist, wird eben in manchen Kreisen geglaubt, ich darf die Sinneswelt gar nicht mehr erleben. Und es wird dann auch so, bei den Mönchen ist es so, dass das Essen ja gar nicht unbedingt so gut schmecken muss und soll. Und dann hat man die Almosenschale und dann ist das natürlich die Übung, alles in die Almosenschale reinzutun. Und dann vielleicht auch noch da in manchen Klöstern auch noch das umzurühren. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn die Suppe und das Hauptgericht und der Nachtisch und so alles da reingegeben wird. Und dann, ja, kann man auch als Übung verwenden, jeden das Seine. Also, aber die Fähigkeit dann in dieses Genießen und dieses Aufgehen, in dieses Empfangen reinzukommen, ist natürlich dadurch schon etwas minimiert, würde ich zumindest sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, immer wieder in die Mitte zu kommen. Wenn wir wieder in der Tendenz sind, jetzt gehe ich wieder in meinen Sinnesgelüsten unter oder bin wieder total gefangen in meiner Sinneslust. Und das ist schon auch so ein ganz guter Begriff oder Sinnessucht, wie es noch extremer ausgedrückt wird. Ja, dann müssen wir dafür schauen, dass in dieser Welt eben nur begrenzt eben Glück zu finden ist. Und wenn wir an dieser Welt anhaften, wir natürlich nicht in tiefere Welten eintauchen können. Ja, und dann heißt es normalerweise, sind wir, wie heißt es, wer, jetzt habe ich mal diesen Text vorliegen und der Alte ist nicht mehr so da, der, wie war er gerade nochmal, Uschi? Der Sinneswelt nicht mehr verhaftet. Den Sinnen niemals mehr verhaftet. Sind wir frei von jeglicher Geburt. Der hat ganz sicher nie mehr Geburt, so genau. Der hat ganz sicher nie mehr Geburt. Ich habe so oft gesungen, aber jetzt hat es irgendwie mein Geist neu ausprogrammiert und mit dem und dann, wie schnell es dann so auch ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ja. Ich habe es dann ein bisschen umformuliert, ich habe es hier, erzeugen wir kein Leiden mehr und leben in Frieden, weil das manchmal so auch so ein bisschen negativ besetzt ist, keine Wiedergeburt mehr zu haben. Also alles darauf auszurichten, keine Wiedergeburt, nimmer mit Gewalt, nimmer hierher zu müssen. Ich habe das versucht, da das rauszubringen und gleichzeitig ist in der Originallehre, die ist tatsächlich, ist frei von jeglicher Wiedergeburt. Ja. Der hat ganz sicher nie mehr Geburt. Und vielleicht das auch nochmal dann auch darauf zu beziehen, dass wir ja jeden Augenblick neu geboren werden und jeden Augenblick das Rad von Samsara neu beleben und wieder ankurbeln und immer wieder durch unsere ich-bezogenen Tendenzen, mein Wille geschehe, durch unsere Reaktionen immer wieder neu beschleunigen. Und vielleicht das vor allem auch diesbezüglich auch anwenden, dass wir versuchen, da auch vielleicht nicht mehr dieses mein Wille geschehe, sondern dem Leben begegnen mit dein Wille geschehe. Ja. Und dadurch aussteigen aus diesem Kreislauf von den Wiedergeburten. Okay, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.